Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus!
Heute mit der Dirndl-Ikonin Gexi Toastmann.
Vom Typ her passt es immer. Also da kann man wirklich alles auf modisch, auf extravagant, auf Bieder und so weiter machen.
Im Podcast erzählt sie von ihrer Kindheit im Salzkammergut, der Freundschaft zu Vivienne Westwood und warum Toastmann nie im Ausland produzieren würde.
Wir haben immer gesagt, wir können nicht mit österreichischer Tradition Werbung machen und das dann im Ausland machen lassen. Das geht nicht.
Zwei Schörflinger Buben sitzen heute vor einem ganz besonderen Gast und uns drei verbindet der Attersee.
Und Frau Toastmann, Sie sind ja fast im Attersee geboren.
Ja.
Wie kann man sich denn das vorstellen?
Ich habe mir das nicht so vorgestellt. Meine Mutter hat es mir immer erzählt, weil sie einfach geschwommen ist immer und das ist sichtlich sehr gut. Jedenfalls, ja. Und während des Krieges hat man ja nicht so viel Transportmöglichkeiten gehabt. Also, ich bin aber dann schon normal am Land auf die Welt gekommen.
Das wäre heute eine Sensation, oder? Wenn jemand im See auf die Welt kommt.
Ich glaube, das gibt es sogar.
Aber, im See?
Nein, im See, aber was, so
Wassergeburten gibt es.
Wie war denn die Kindheit am Attersee?
Ich glaube, die Geburt.
Wie war denn ihre Geburt?
Ich glaube, ich bin immer so erinnert. Die Kindheit am Attersee war insofern, also kurz nach dem Krieg ist mein Vater aus der russischen Gefangenschaft zurückgekommen. Der hat ja überhaupt nichts auslassen. Also der hat alles mitgemacht, was man sich vorstellen kann in dieser Zeit. Aber er kam dann zurück zu seiner Schwester ins Rheinland. Dann ist meine Mutter mit den zwei Kindern, inzwischen ist nämlich meine Schwester noch auf die Welt gekommen, ins Rheinland und dann noch nach Norddeutschland, weil mein Vater eigentlich aus Norddeutschland ist. Da waren wir bei Verwandten am Hof, am Bauernhof, hat es uns recht gut gefallen. Aber meine Mutter hat es nicht mehr gefallen und die hat Heimweh gehabt und hat die zwei Kinder gepackt und ist nach Hause gefahren zum Attersee. Und mein Vater ist ja dann nachgefahren, wie sie es gehört hat. Und am Attersee hat dann meine Mutter gesagt, sie würde sich am liebsten einen Wunsch erfüllen, und zwar das, was sie schon in der Zwischenkriegszeit sich immer gewünscht hat, eine Art Trachtenstube zu eröffnen und Dirndln zu machen, die nicht nur so BDM-Stil sind, Bund Deutscher Mädchen, die haben ja immer viele Dirndln getragen, also das war eher unschick, sondern sie will diese Tradition, die im Salzkammergut war, durch die Sommerfrische, auch durch die jüdischen Sommerfrischler, die will sie weiterpflegen, und sie war auch eine ganz junge Schülerin von den Wiener, also von der, damals hat es Kunstgewerbeschule noch geheißen, jetzt ist es ja schon die Kunstuniversität, glaube ich, am Stubenring. Schülerin von Wimmer Wiesgrill und Hoffmann, also tolle Leute, wo sie nicht nur theoretisch viel gelernt hat, sondern auch praktisch weben, zusammenstellen von Materialien, Farben und so weiter. Also sie war begabt und geschult. Sie hat durchgesetzt als 12-Jährige, glaube ich, dass sie von der Schule rausgenommen wird, weil sie hat die Schule gehasst, hat sie immer wieder gesagt. Und dass sie dann kunstgewerbliche Ausbildung macht. Allerdings musste sie vorher noch eine Haushaltsschule machen, ein Jahr, wovon wir Kinder sehr, und der Ehemann natürlich auch, mein Vater, sehr profitiert haben, weil sie war auch eine tolle Köchin. Hat alles so nebenbei gemacht. Super. Also perfekt. Jedenfalls meine Mutter gesagt, sie will eine Trachtenstube, eine Art Trachtenstube machen. Und mein Vater, dem dieses exotische Gewandel sehr gefallen hat, hat gesagt, ja, das unterstützt er. Er hilft ja kaufmännisch, organisatorisch. Und so entstand in der Christvilla, in der sogenannten, das war Promenade in Seewalchen am Attersee, war eine der ersten Villen überhaupt am See, die erste Villa dort auf dem Platz, weil mein Urgroßvater hat die sauren Wiesen dort gekauft. Alle Einheimischen haben ihn ausgelacht.
Das war damals so.
Ja, und
die Dummen haben die Wiese gekauft
und sind jetzt glücklich.
Ja, genau. Das war übrigens nicht mein Urgroßvater, sondern der Urgroßvater, ein Ah, das war ein Schörflinger.
Na, vielleicht bitte.
Sind wir auch verwandt.
Ja, eben, das wäre schön.
Erst viel später sind
leider.
Die Türkraste.
Leider.
Also war ein Bäcker aus Schörfling und seine Tochter, eine bildschöne Frau angeblich. Die haben am Linzer Stadtplatz eine Bäckerei gehabt, also die waren schon ein bisschen arrivierter beruflich. Und da hat sich mein Urgroßvater verliebt in diese Bäckerstochter. Er war schon auch ein sehr arrivierter Linzer Bürger aus einer assimilierten jüdischen Familie. Und die haben dann geheiratet und als Mitgift hat meine Urgroßmutter diese ganzen sauren Wiesen gekriegt, inklusive einem Bauernhäuschen. Und aus dem ist dann die Christvilla entstanden, der langen Rede kurzer Sinn. Wo wir unsere Wohnung hatten, die ja ursprünglich nur eine Sommerwohnung war. Und wo die Mutter angefangen hat zu weben, zu nähen und wo sie so viel Erfolg hatte, dass man das Schlafzimmer nicht mehr weiter benutzen konnte als Werkstatt, sondern gegenüber war ein schönes kleines Häuschen. Ich habe das als Kind immer gezeichnet, weil es mir so gefallen hat. Das sogenannte Schreinerhäusel. Ich weiß nicht, Sie kennen das nicht mehr. Das ist schon wieder weggerissen. Jedenfalls das Schreinerhäuschen bewohnt von den Geschwistern Schreiner, die aber meistens in Wien waren. Nur die eine Schwester, die Tante Mizi, war das ganze Jahr dort. Das war eine verehelichte Medici. Sie lachen so. Ja, ich höre schon gar nicht mehr auf.
Na bitte reden. Wir haben uns das alles natürlich vorher angeschaut.
Aha.
Und das sind ja großartige Geschichten, weil die Tante Mizi war ja im Dunstkreis von Gustav Klimt zum Beispiel.
Ja, im Dunstkreis, die waren ja irgendwie sie waren nicht blutsverwandt, sondern da angeheiratet. Das kann ich Ihnen genau erzählen. Aber noch interessanter ist eigentlich, dass sie mit einem Medici verheiratet war und den hat sie wiederum kennengelernt, weil sie immer mit ihrer Tauftante, mit der Katharina Schratt, die von, wie sagt ihr das?
Natürlich. Natürlich.
Ja,
Gott sei Dank. Vom Kaiser.
Ja, genau. Der Vater von der Mizi Schreiner Medici war Burgschauspieler und er war seit seiner frühesten Jugend mit der Kollegin Katharina Schratt befreundet, noch bevor sie überhaupt mit dem Kaiser befreundet war. Wie weit, weiß man ja nicht so genau. Sie hat immer sich ausgeschwiegen, vornehm, wie sie war. Jedenfalls, die Katharina Schratt war auch die Taufpatin von der Tante Mizi. Und wie die Tante Mizi, die berühmt war wegen ihrer Schönheit und ist auch eine schöne Wienerin, da ist sie irgendwo drinnen abgebildet. Katharina Schratt hat die Tante Mizi immer mitgenommen in die diversen Casinos bis nach Monte Carlo und etc. Und da hat sie den Grafen Medici kennengelernt und hat sie, die zwei Damen haben immer zu wenig Geld gehabt, aber der Kaiser hat dann immer wieder schnell was
zugeschossen.
Auf jeden Fall hat die Tante Mizi so gedacht, Medici, das ist sicher, da ist was dahinter.
Ja.
Und der Graf Conte, glaube ich, Medici, hat sie gedacht, Katharina Schratt, da ist sicher auch was dahinter. Jedenfalls haben beide geglaubt, sie heiraten wen Reichen, sind aber dann draufgekommen, dass beide arm waren, waren aber sehr, sehr glücklich. Also die haben sich wirklich geliebt und er ist sehr früh gestorben. Und die Tante Mizi war dann sehr depressiv, kann man sagen. Ich habe sie kennengelernt, rauchend und trinkend und völlig verwahrlost im Grunde.
Also nichts mehr übrig von dieser schönen Frau?
Eigentlich nicht mehr. Mhm. Und dann, wie die Eltern sich eingemietet haben im Schreinerhäuser, Medici-Häuser, plötzlich hat sie angefangen mitzuhelfen. Sie war auch sehr begabt. Sie war auch bei den Wiener Werkstätten als junges Mädel, hat sie mitgearbeitet, künstlerisch. Und dann hat sie der Mutter geholfen beim Weben und beim Entwerfen und hat aufgehört zum Trinken, hat aufgehört zum Rauchen. Und im Sommer, wann die vornehmen Touristen vorbeispaziert sind, hat sie das, was sie von der Katharina Schratt geerbt hat, nämlich sehr schöne Festtrachten und einen tollen Schmuck, hat sie angelegt und hat sich vor das Schreinerhäuschen gesetzt und hat die vornehmen Fremden angelockt und gesagt, sie sollen doch reingehen, da wird es was Schönes gemacht. Und da habe ich kennengelernt, erstens, wie wichtig das ist, wenn man im Alter eine Arbeit und eine Aufgabe hat, also sonst hätte ich vielleicht auch rauchen und saffen und völlig zur Ruhe da sitzen. Zweitens bin ich draufgekommen, wie wichtig PR ist und persönliches Ansprechen von wildfremden Menschen, dass die meisten das gern haben, dass man eigentlich nicht so
scheu sein soll. Ja, genau.
Nein, eigentlich nicht. Wenn man genau was zu bieten hat, kann man ruhig auf die Menschen zugehen. Mhm. Also da habe ich sehr viel gelernt.
Hat das die Mutter auch schon gekonnt?
Nein.
Oder war das dann ihr Talent?
Das nicht.
Die wollte das nicht.
Die Mutti war immer, das war mein Vater. Mhm. Der ist sehr offen gewesen. Die Mutti war immer sehr auf künstlerisch, schöpferisch und das musste von selbst gehen. Während mein Vater sehr offen war und sehr für Menschen und wie man ja heutzutage sagen, auch ein Womanizer. Womanizer, sagt man, ja?
Also er hat wirklich nichts ausgelassen, wie Sie sagen.
Ja, das weiß ich nicht so genau. Aber er war sehr charmant.
Sehr schön.
Das schon. Gut, aus.
Aber Künstler waren wirklich viele um die Belle Epoque am Attersee, oder? Also jetzt nicht nur Klimt.
Wir waren, also Belle Epoque ist so Jahrhundertwende.
Genau.
Gut, ja, da waren dann... Also erst war die Christwille und kurz darauf sind schon die Wiener gekommen. Das war ja noch die Linzer.
Ja, das stimmt.
Und die Linzer haben auch einen Teil ihres Grundes hergegeben für die Promenade. Und dann sind die Wiener gekommen und die haben sich verweigert. Die haben nichts von ihren Gründen hergegeben für die Promenade. Das wissen wir bis heute. Da beim Kinderbad geht es dann raus.
Da geht es dann nach oben, gell?
Ja, genau.
Und ich meine, das ist auch mit, dass die Einheimischen mit den Wiener Zweitwohnbesitzern nicht so viel anfangen können. Wir sind ja in die Volksschule auch gegangen in Seewalchen und dann in die Mittelschule in Lenzing, Hauptschule in Lenzing. Und für uns war das ärgste Schimpfwort nicht du oder so, ja, sondern du. Du, Wiener, du.
Das ist wirklich
das, ja, das war das Ärgste. Die ärgste Beleidigung. Also, jedenfalls haben die Wiener angefangen, mit dem Paulix eine Villa zu bauen. Da ungefähr 300 Meter von unserem Haus entfernt. Und der Paulik war ein Kunsttischler und hat bei der Weltausstellung auch seine Sachen ausgestellt und hat einen Teil davon in die Villa mit einbezogen. Und der hat vier Kinder gehabt und eine Tochter war mit einem Flöge verheiratet. Der Flöge ist dann auch in die Firma Paulik eingetreten. Und die anderen Kinder, dann hat es einen Paulik gegeben, der hat nach Weißenbach, glaube ich. Ja, Weißenbach geheiratet, wo dann die Helene Klimt auch gelebt hat, die ich noch kennenlernen durfte. Das ist sehr interessant. Jedenfalls, die anderen haben geheiratet. Eine hat den Teschner geheiratet, den Puppenspieler in
genau
zweiter Ehe. Vorher hat es einen reichen Mann gehabt. Die zweite, was war da? Also die zweite hat den Schreiner geheiratet, den Burgschauspieler. Die dritte fällt mir jetzt nicht ein, aber wenn es mir dann einfällt,
dann sagen Sie
das.
Genau. Die
Sacre. Nee, jedenfalls ist durch den Flöge, der war der Bruder von den Schwestern Flöge, die den Modesalon gehabt haben.
Auf der Marie-Hilfer-Straße.
Ja, auf der Marie-Hilfer-Straße. Und dieses Haus war ja groß, die Villa Paulik, aber immer noch zu klein für die vielen Gäste, die sie gehabt haben, nämlich nicht nur Tagesgäste, sondern auch Wohngäste, die mehrere Wochen wahrscheinlich dort gelebt haben. Und da haben sie dann noch ein zweites Haus dazu gebaut, die Eschenvilla. Die war so zwischen Paulikvilla, Christvilla, das ist unsere Familienvilla gewesen. Und in der Mitte war die Eschenvilla und daneben ein kleines altes Bauernhäuschen und das war eben das Schreinerhäusl. Das dauert alles viel zu lang, wir sind noch immer. Ja,
das haben wir immer in ihrer Kindheit eigentlich davor. Ne? Aber es ist so spannend, das muss man schon sagen.
Ich finde
es
schon
sehr spannend. Es ist so großartig.
Ja. Und jedenfalls durch die Flögeschwestern, die mit dem Modesalon, die auch dann am Attersee immer waren, ist ja auch der Klimt gekommen. Und da hat die Tante Mietze immer gesagt, der Klimt, der Waldschrat, und meine Tante, die Emilie war für sie die Tante, den überhaupt erhört hat, das hat sie furchtbar gefunden. Also da habe ich viel gehört, das war so selbstverständlich.
Man sagt über ihn, er war sehr eigenartig für die Einheimischen. ukrainische Bevölkerung, aber sie haben ihn akzeptiert, weil er sehr trinkfest war.
Das habe ich
in irgendeiner Schrift gelesen.
Und ein großes Glück war es ja doch, weil er diese wunderbaren Bilder von der Region gemacht hat.
Ja, und ich glaube, er war auch ein großer Charmeur. Er hat ja, glaube ich, 23 uneheliche.
Ja, muss er gewesen sein, weil sonst wäre das nie zustande gekommen.
Und ein paar hat er ja auch anerkannt und hat es aber verheimlicht vor der Emilie. Er war schon ein Schlitzohr, das muss ich schon sagen. Mhm. Aber ein Künstler, er war ein Könner, das muss ich auch sagen.
Und dann hat ihre Mutter mit der Hilfe des Vaters diese Werkstatt aufgemacht.
Dass sie mich zu Wort
Ein Ordnungsruf an euch beide.
Wir müssen zurück zum Handwerk.
Wir müssen zurück. Und das hat die Mutter diese Werkstatt gemacht. Die Tante Mitzi hat die Leute hineingeholt. Aber wer ist denn reingegangen? Wer waren denn die ersten Kundinnen? Waren das die Einheimischen vom Attersee?
Naja,
oder waren das bereits die Sommerfrischler?
Nein, die ersten Kundinnen waren wirklich die Einheimischen in dem Sinn, sondern das waren die durch den Krieg gekommen sind, also auch Freunde von meiner Mutter. Und meine Mutter hat durch die Schule da am Stubenring auch sehr viel Künstler schon kennengelernt und dadurch auch Beziehungen zu den Salzburger Festspielen gehabt, das war auch sehr gut. Und jedenfalls die erste Kundin war eine Pief-Chinesin, eine Freundin, eine sehr lustige, und die hat das war ja die Elfi Gogler, die erste, richtig. Die Elfi Gogler war die zweite. Die Elfi Gogler war die erste, die hat der Mutter einen Leibkäse gegeben. Und da hat mein Vater dann eben gesagt, ja, da können wir doch eine Existenz drauf aufbauen. Nicht auf den Leibkäse, aber wenn man wirklich was kriegt für die Sachen, für das Hobby von meiner Mutter. Jedenfalls sind im Winter die Einheimischen gekommen und im Sommer sind die Sommerfrische gekommen. Und also dadurch, dass meine Schwester und ich in die Schule gegangen sind dort, und umgekehrt haben wir sehr viele Leute gekannt, die nur im Sommer da sind. Wir gehören zu den ganz wenigen am Attersee, die sowohl mit den Einheimischen Kontakt gehabt haben, als auch mit den Sommerfrischlern. Das waren zwei verschiedene Welten. Und das bin ich aber erst später drauf gekommen, dass wir da schön hin und her wandern.
Geswickt, ja. Und was hat die Mutter genau gemacht? Hat sie Blusen gemacht oder hat sie ganze Dirndls gemacht? Was?
Die Mutter hat angefangen, erstens zu weben.
Ja.
Wir haben ja auch den Stoffmangel gehabt, sind ja die alten Stoffe auch verwendet worden. Dann haben die Eltern ein Schaf sich angeschafft.
Eins.
Es ist ja damals auch sehr asketisch gearbeitet worden. Und wenn die Leute heute sagen, sie kriegen die Materialien nicht und so weiter, dann zitiere ich immer meinen Vater, und der sagt, es wird das verkauft, was da ist und nicht das, was die Kunden wollen. Also das war
kluger Spruch.
Ja,
aber damals hatten die Menschen, glaube ich, eine Handvoll Kleidungsstücke. Es war ja nicht so, wie es heute ist, dass man einen Kasten voll hat, oder?
Ja, nein, es war sehr wenig. Und die Mutti hat am Körper der Kundinnen zugeschnitten und abgesteckt und hat es dann fertig gemacht mit ein, zwei Proben, je nachdem. Und hat außerdem eine tolle Sammlung schon gehabt mit alten Mietern und mit Hüttenhaben und so weiter. Mhm. Das ist eine Sammlung, die ich bekommen habe und die ich auch vergrößert habe und gepflegt habe und die wir jetzt mal wieder ausstellen. Das ist das nächste Thema.
Die nächste Arbeit.
Hat die Mutti wirklich fundiert erstens seine Ausbildung gehabt und sich selber weitergebildet. Und diese alten Mädeln, wenn ich eins in der Hand habe, was schon bei der Mutti im Fundus war, da sehe ich oft, wie die Rüschen aufgetrennt worden ist zum Teil. Da hat die Mutti geschaut, wie ist das verarbeitet worden und hat es dann sehr schön nachgemacht. Mhm. Und die Mutti hat im Gegensatz zu mir, die war ja wahnsinnig geschickt. Ich habe zwei linke Hände gehabt. Ich war ja schon in der Volksschule befreit vom Handarbeiten, weil ich furchtbar. Also ich wundere mich. Aber meine Theorie ist immer, man kann wahrscheinlich als Unternehmer und Chef ist man dann besonders erfolgreich, wenn man gar nichts kann. Es muss so sein.
Eine gewagte These.
Ja, aber wenn man die Arbeit der anderen schätzt,
das stimmt,
und das auch zusammenführen kann, wie ein Zahnrad, das Werk,
Ja, stimmt.
Und sich nicht aufbuddelt und sagt, ich kann das besser, und dann stört man eigentlich. Das hat was für sich.
Ja,
es ist nicht
aber so auch blöd. Die Eltern waren sich ja damals nicht ganz einig über die Art und Weise, wie die Firma sich entwickeln soll.
Naja, am Anfang waren sie sich natürlich einig, aber dann sind wir ja aus der Christvilla ausgesiedelt, weil mein Vater hat dann gesagt, er hält es nicht aus, er wurde immer nur als Saupreuß bezeichnet. Und er hat dann gesagt, ich bin kein Preuße, ich bin Hanseat. Er hatte einen gewissen Galgenhumor immer gehabt, er war nie beleidigt. Also das muss ich so im Nachhinein schon bewundern. Jedenfalls hat er gesagt, er hält es nicht aus mit in einem Haus, wo nur die Verwandten seiner Frau sind, und das sind dann, und das nur Linzer. Also das war die Retourkutsche für den Saupreißen, glaube ich. Haben wir jedenfalls ziemlich bald ein schönes Haus. Ein altes Bauernhaus, völlig heruntergekommen. Unsere erste Bruchbude sozusagen in Litzelberg gefunden, wo ich jetzt übrigens von... Das kann ich jetzt auch nicht wieder erzählen.
Doch, doch, das geht schon. Je mehr sie uns erzählen, desto glücklicher machen sie uns, gell?
Also das Reiterhaus, das war dort, wo auch eine Kolonie von Wienern war. Und zwar Wiener, und zwar die Intellektuellen. Weniger die Künstler als die Intellektuellen. Rund um Frisch, Exner, Konrad Billroth. Und die waren um die Jahrhundertwende, haben die im Reiterhaus ihre Sommerwohnungen gehabt und haben dann zitzelweise angefangen, gegenüber am See ihre kleinen Sommerhäuser zu bauen. Ähnlich wie diese Frischkolonie in St. Gilgen. Sagt Ihnen das was? Mhm. Und die sind ja alle irgendwie verwandt gewesen und hochintellektuell und hoch hingebungsvoll der Kultur am Attersee. Also die haben das geliebt. Und ich kriege immer die, nachdem wir einen guten Kontakt mit denen hatten, boah, das ist eine lange Geschichte. Also wir haben das Reiterhaus übernommen. Ja.
Das machen wir beim nächsten Gespräch.
Das Reiterhaus, damals war es noch voll mit asozialen Familien, was auch sehr interessant war. Das war einer mit 5 oder 6 oder 7 Kindern, ich nenne keine Namen, der ständig im Gefängnis war. Und wenn er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, hat er am Weg nach Hause zu uns schon wieder irgendwo ein Radl gestohlen, ist mit dem Radl zur Familie gefahren, das war schon wieder die Polizei, schon wieder eingesperrt. Jedenfalls hat er sich einmal, ist er zu meinem Vater gekommen mit den Kindern, wo ich das war so rührend, die Kinder so ganz verschreckt, haben sie sich zu dritt auf einen Sessel gesetzt und so ganz wirklich artig. Und da hat er sich bedankt und hat gesagt, sie waren immer anständig zu meiner Familie und ich werde ihnen nie was stehlen. Ist das nicht lieb?
Das ist entzückend.
Ja, ja, das war die eine Erfahrung. Das andere war ein Mörder. Wobei, mein Vater hat gesagt, das war kein Mord in dem Sinn, das war ein Unfall. Und da ist zum Lachen, ist eigentlich sehr tragisch. Ja, wirklich. Den hat mein Vater dann im Büro aufgenommen, wie er freigenommen geworden ist. Und das waren aber lauter Menschen, die eine derartige Loyalität gehabt haben, meinen Eltern gegenüber. Da habe ich schon gelernt, dass man auch mit sogenannten Asozialen oder Menschen, die am Rand sind oder außerhalb schon, dass man mit denen reden muss, wenn man kommt da erst drauf, was dahinter steckt, und dass das oft sehr ungerecht alles läuft und für die Kinder furchtbar. Mit dem einen Kind, da waren wir in derselben Klasse in der Volksschule, er ist so schlecht behandelt worden. Das hat mir auch immer so wehgetan. Also wir haben gelernt, damit umzugehen, dass es unterschiedliche Schichten gibt und dass man die nicht ablehnt, sondern versuchen muss zu verstehen.
Und das zieht sich bis heute durch?
Diese Ungerechtigkeit.
Ja, die Ungerechtigkeit, aber auch, ich glaube, das, dass sie
bei Ungerechtigkeit nicht wegschauen.
Nein, ich kann nicht wegschauen und auch die anderen nicht, also meine Tochter nicht. Aber ich muss manchmal wegschauen, weil das geht sich nicht aus.
Es gibt so viel Ungerechtigkeit.
Ja. Ja. Ja, es geht sich nicht aus. Aber man kann schon auf der Straße viel helfen und die Leute sind so dankbar. Mhm.
Wir müssen ein bisschen zurückkommen zu Mutter und Vater und wie
und
sich
dann
die beiden,
zu natürlich, ja.
Wie sich die beiden auseinanderentwickelt haben, oder? Da gab es ja unterschiedliche Interessen.
Naja, mein Vater war natürlich, die sagt, das ist die Männerkultur, vergrößern, das sind die Eroberer. Mhm. Und die Frauen sind die Pfleger, Pflegerinnen, erhalten. Und diese zwei Kulturen sind aufeinandergeprallt in der Firma.
Und es wurden dann zwei Firmen draus, oder?
Ja, dann haben sie immer wieder firmenmäßig gestritten und dann haben gesagt, na, machen wir zwei Firmen. Einmal war es Trostmann-Krachten und einmal Krachten-Trostmann.
Wie originell.
waren beide Unternehmungen erfolgreich?
Mein Vater hat einmal einen Ausgleich hingelegt mit 90%. Mhm. Also das ist ja gar nicht. Genau, heutzutage oft man sagt, kann man 10% Nachlass haben. Und hat dann das sehr gut aufholen können. Und bei meiner Mutter war nie was. Wir haben hier das Trachten-Trostmann gehabt, nur für Detailgeschäft. Und nur
auch schon in Wien?
In Wien. Wir waren nur in Wien und im Sommer im Reiterhaus. Mhm. Eine Wiener Filiale. Und mein Vater war nur in Sewalchen mit Exportieren und verschiedenen Wohnwerkstätten und groß. Und wie mein Vater gestorben ist, hat das meine Schwester geerbt. Das heißt, nein, falsch, die Kinder meiner Schwester haben das geerbt. Die waren aber noch minderjährig. Meine Schwester hat das übernommen als Vormund und hat dann, ich glaube, 5 oder 7 Direktoren eingesetzt.
So viele?
Ja. Mit dem Erfolg, dass nach 2 oder 3 Jahren die Banken oder eine Bank, die Hausbank, mir angerufen hat und gesagt, das geht schief in Sewalchen. Da sind schon so viele Kredite aufgenommen worden und immer nur Pläne und noch mehr. Und glauben Sie nicht, dass Sie das übernehmen könnten? Habe ich gesagt, ungern. Außerdem, was sagen die Kinder dazu? Ja, die Kinder wären Ihnen dankbar. Und da habe ich schon die Anna auf der Welt. Die war aber bei meiner Mutter, ich habe nie geheiratet, was ja gut war in meinen Augen.
Jetzt biegen wir wieder ab.
Nein, aber das gehört einfach dazu. Die Anna war bei meiner Mutter und dann haben wir gedacht, naja, dann könnte ich öfter draußen sein. Also frage die Kinder, ob es ihnen recht ist, dass ich das übernehme, auch als Geschäftsführerin. Und die haben gesagt, ja, gerne. Und dann war ich dann Geschäftsführerin in Sewalchen und da war ich Besitzerin.
Und so wurde es zusammengeführt dann?
Naja, und dann nach 2, 3 Jahren habe ich gesagt, ich habe gleich gesagt, wir können nicht noch vergrößern. Und dieser Stil, der ist nur von einem kleinen Kreis, wird der ständig akzeptiert. Wir sind abhängig von Moden, manchmal mehr, manchmal weniger. Wir müssen kleiner werden. Und da habe ich den Kindern gesagt, das kann wirklich schief gehen, das Ganze. Mein Konzept ist, wird von den meisten haben gesagt, na, die ist so blauäugig, die hat nur Volkskunde studiert, Philosophie, aber nicht Wirtschaft, die wird da Schiffbruch erleiden. Und die Kinder haben aber gesagt, ja, sie finden das Konzept gut, meine Mutter hat es auch gesagt, die Anna auch, haben wir gesagt, riskieren wir es, klein werden von 480 Mitarbeiter, glaube ich, haben wir gehabt.
Wow.
Sind wir innerhalb von 10 Jahren auf 150 oder sowas kommen, ohne dass man es gemerkt hat, wirklich. Also
wirklich?
Nicht mit rausschmeißen oder kündigen oder Heier und Feier, wie das so üblich ist, sondern sanft. Und eben nach 3 Jahren habe ich gesagt, ich kaufe euch das ab, dann habt ihr auf jeden Fall ein bisschen was. Wenn es schief geht, ist das mein Problem. Und so haben wir es dann zusammengeführt. Ist das ungefähr verständlich?
Ja, toll. Es ist großartig.
Spannend.
Und wahrscheinlich eine irre Aufgabe gewesen.
Das war die größte Aufgabe, weil es war, war derselbe Name. Und wir haben auch eigentlich gleiche Produkte gehabt, aber es war so eine unterschiedliche Firmenphilosophie und die Mitarbeiter waren eifersüchtig aufeinander und so. Also das war meine größte Leistung, meiner Meinung nach.
Wie viel Ihrer Mutter und wie viel Ihres Vaters stecken heute noch im Unternehmen? In der Marke, in dem Gefühl des Toastmann-Brachten vermittelt?
Also Mutti ist natürlich mehr.
Wegen dem Handwerk.
Wegen dem Handwerk und wegen Schnitte und wegen dem Zugang zu dieser Tradition. Aber von meinem Vater, ich habe schon viel Organisatorisches übernommen von dieser neuen Firma für mich. Mhm. Da waren schon gute Sachen. Da wo man dachte, so machen wir das.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Produkte. Da habe ich eine wichtige Frage dazu, weil wir schauen die Dirndl zwar gern an, aber wir sind jetzt keine Dirndl-Experten, wir zwei Herren. Aber Lederhosen. War die Lederhosen weit vor dem Dirndl? Zeitlich? Sind wir Männer da vorne?
Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist ungefähr gleich.
Ich hab Lederhosen historisch sonst 1700 irgendwas entdeckt, ja. Auch auf Gemälden und so weiter. Dirndl war ein bisschen später. Kann das sein? Schwer, oder?
Also wir machen jetzt schon lange nicht mehr, aber das werden wir vielleicht jetzt bei der Eröffnung unserer Ausstellung das machen. Habe ich immer gezeigt, vom Fleck zum Dirndl. Und vom Fleck, das ist vor 4000 Jahren.
Ja, okay.
Wo man einfach von der Wickeltracht, das gibt es ja in den anderen Kulturen bis heute,
ja.
Aber bei uns Wickeltracht und dann mit Bändern. Und dann hat sich da was ergeben und da was. Und dann haben wir einen Gürtel und dann haben wir da die Träger. Und plötzlich sind wir im 19. Jahrhundert.
Stimmt. So ging es mit
bei den Lederhosen habe ich in der Hauptschule schon gelernt, ungefähr um die Römerzeit, also Christi Geburt, dass interessanterweise waren die Germanen Hosenträger. Und damals habe ich mir als Kind immer gedacht, wieso waren die Hosenträger? Ich habe das falsch verstanden.
Ja, nicht Hosenträger, sondern Träger von Hosen.
Ja, also wirklich lange überlegt, was hat das, ich war geschichtlich immer sehr interessiert, was hat das zu bedeuten, dass sie Hosenträger waren? Oder wie soll ich das? Bis ich dann den Lehrer gefragt habe, habe ich gesagt, was das zu bedeuten. Und, ja, die haben Hosen getragen, im Gegensatz zur Toga und zu den Griechen, haben die schon auch Lederhosen und Lodenhosen.
Okay, also dann gehen wir noch viel, viel weiter zurück in der Zeit. Wie ist es bei Toastmann vom Anteil her? Mehr Dirndl oder mehr Herren?
Die mittlerweile kommen.
90% schätze ich.
Wirklich?
Dirndl.
So wenig Herren kommen zu Ihnen?
Ach so. Im Geschäft?
Ja.
Ich habe geglaubt, jetzt in der Produktion.
Nein, ich rede jetzt von den Kunden.
Von den Kunden? Naja, wir sind das Dirndl-Fachgeschäft. Mhm. Und meine Mutter, wie ich gesagt habe, ich möchte Herren auch, weil die sitzen immer da und warten. Ich habe gesagt, wir müssen Herren auch anbieten. Und zwar Gleichwertiges nicht machen, sondern von anderen Firmen. Und da hat die Mutter immer gesagt, wenn du das machst, dann enterbe ich dich. Und da habe ich gesagt, ja, das machen wir nichts.
Umso besser.
Ja,
aber das,
so ungefähr.
Aber da sind wir jetzt froh, dass sie das eingeführt haben, weil wir sind ja...
Ja, ich habe es ja nicht so eingeführt, aber nur, dass das auch angeboten wird und dass es qualitativ und geschmacklich und vom Stil her gleichwertig ist. Mhm. Und da haben wir mit Habsburg und Lodenfrei gearbeitet und so. Und die Anna hat angefangen, dass wir mit einer Lohnwerkstatt, die für uns spezielle Modelle macht, die Entwürfe werden bei uns gemacht, die Vorlagen, dass die speziell für uns auch was machen.
Das die Hemden aktuell?
Nein, Sakos, die Hemden.
Ich habe nur die Hemden vor kurzem einmal.
Haben wir beide probiert bei Ihnen im Geschäft.
Aber die werden auch in einer Werkstatt gemacht mit Toastmann drunter.
Genau.
Und so wurde, wo wir auch sehr stolz sind, mit Andreas Kontalder, mit Vivian Westwood, haben Sie das gesehen? Das Etikettel
und da unten
Toastmann, das ist schon.
Wie kam es eigentlich zur Begegnung mit Vivian Westwood?
Bei einer Diskussion in Ischl. Nein, in Aussee war das. mit dem Lutz, vom Lutz Maurer organisiert. Sagt Ihnen der ja. was? Berge. Mhm. Ja. Da war eine Diskussion, Seminarwoche über Mautner, Konrad Mautner, der sich sehr mit der Trachtenpflege beschäftigt hat. Und da hat der Lutz geschafft, dass die Vivian Westwood auch teilnimmt bei dieser Diskussion. Und da haben wir eine Podiumsdiskussion gehabt und alle haben geschimpft über die Tracht und das ist so rechts und das ist so verstaubt und so weiter. Und Andreas Grondahler hat sich immer seiner Vivian übersetzt und sie hat immer den Kopf geschüttelt. Und jedenfalls die Vivian Westwood und ich waren die Einzigen, die gesagt haben, es ist nicht verstaubt und es ist eigentlich zukunftsträchtig in Bezug auf Handwerk und damals schon ökologisch und so weiter. Das hat sie ja intus gehabt. Und wir haben uns auch sehr gut verstanden in Bezug Handwerk, Tradition, Ökologie. Und das ist schon am Tisch, wie, da haben wir uns noch gar nicht gekannt, war da schon ein Gleichklang. Und dann nachher hat sie gleich gesagt, ob wir uns am Abend zum Essen treffen. Da war man nur zu, die Anna auch mit, die ja auch die gleiche Weltanschauung hat. Und das war gleich am Abend, obwohl wir sprachlich nicht gut zusammen sind, weil sie nur Englisch und ich nur Deutsch. Also wir konnten beide ein bisschen. Aber das hat geklappt und das war vor 20 Jahren sowas. Und so ist das weiter.
Ich finde es ja immer ganz spannend, weil an sich ist der Toastbrandhirndl eher für Tradition bekannt. Und dann hat man trotzdem immer wieder das Gefühl, sie reißen aus, wie den Westwood die Zusammenarbeit zum Beispiel oder das mit dem Liveball damals. Sind Sie ein bisschen eine Revoluzerin trotzdem?
Eine Revoluzerin bin ich nicht, aber nein.
Aber offen?
Offen. Kann man so sagen? Offen. Aber eigentlich gehört sich das.
Ja, ich würde es nicht, das stimmt. Das war jetzt eine hochpolitische Aussage, das stimmt, ja.
Ich muss noch kurz auf die Vivian Westwood zurückkommen.
Ja.
Die hat einmal gesagt, würde jede Frau ein Dirndl tragen, gäbe es keine Hässlichkeit mehr.
Ja.
Passt ein Dirndl jedem oder jeder Frau?
Es gibt schon vom Typ her passt es immer. Also da kann man wirklich alles auf modisch, auf extravagant, auf Bieder und so weiter machen. Von der Figur ist es manchmal ein bisschen schwierig. Wir waren bei der Weltausstellung in Japan und da haben wir eingekleidet die Mitarbeiter, die zum Teil Österreicherinnen waren und zum Teil Japanerinnen. Und wir sind mit zwei Schneiderinnen rübergefahren und ich durfte immer auftrennen, weil mehr kann ich nicht.
Immerhin.
Ja. Und die Japanerinnen haben einfach nicht die Figur für unsere Oberweite. Man muss keinen Busen haben, aber ein bisschen konisch, sagen wir. Und die Japanerinnen sind durch die jahrtausendlange Tradition des Wickelns graut.
Das ist interessant.
Es ist wirklich interessant und eher flachbusig. Also, das lassen wir jetzt.
Jetzt wird es gerade interessant.
Ja, Sie vielleicht. Jedenfalls haben jede Japanerin auftrennen müssen, nicht die euch, sondern die Modelle,
ja, klar.
Die auftrennen müssen und anpassen müssen. Also, da sind wir extra rübergefahren, damit das halbwegs passt. Und da haben wir gedacht, da muss man schon viel zaubern, dass es gut ausschaut, obwohl die Japanerinnen
sehr... Aber hat es dann gut ausgeschaut?
Ja, finde ich ja. Und die Japanerinnen sind sehr gute und sehr liebe und sehr unkomplizierte Kunden. Die schauen sich das an, die Chinesen übrigens auch. Und dann das, dann ziehen sie eins an und dann die gleiche Größe, brauchen sie gar nicht probieren und schon entschieden.
Kaufen viele Asiaten zum Beispiel?
Ja, bei uns sind ja die sich für europäische Kultur interessieren, von der Musik angefangen bis zu den Fetzen. Die schon, aber sonst sicher kein Massen. Für die Masse ist das nichts.
Wie wichtig ist denn für Ihr Geschäft sozusagen diese Richtung wie Salzburger Festspiele, Bälle, Trachtenveranstaltung.
Aber auch eben Hochzeiten in
Hochzeiten. Ja, genau.
Das ist unsere Lebensrettung jetzt gewesen, bei dieser ganzen Corona-Geschichte. Mhm. Weil die Hochzeiten, die mussten zum Teil verschoben werden, aber dann sind sie sehr schnell gekommen wieder. Mhm. Und in Tracht, also das war unsere Rettung. Mhm.
Und die Treue der Kundschaften auch.
Ach, ja. Also wir wirklich auch, ich meine, wir sind ja viele am Attersee gewesen, die Zweitwohnungs, heißt das Zweitwohnungsbesitzer? Ja.
Ja.
Sie werden ja zum Teil, und die werden ja von den Einheimischen zum Teil sehr abgelehnt.
Mhm. Ja. Ja.
Aber das war unsere Rettung. Wir haben gesagt, wenn wir die nicht hätten, könnten wir die Firma zusperren.
Mhm. Wer kauft sich denn jetzt ein Toastmann-Dirndl? Auch vom Alter her. Mich interessiert trotzdem das, wer Toastmann-Dirndl sind hochpreisiger als das, was man im Internet findet zum Beispiel. Sind aber auch hochwertiger. Wer kommt zu Ihnen?
Ja, es ist schon gemischt. Aber wenn Leute sagen, sie können es sich nicht leisten, dann sage ich, schaut einmal auf dem Flohmarkt. Da gibt es so schöne Dirndl und die könnt ihr euch leisten. Mhm. Und wenn es nicht ganz passt, kommt zu uns. Toastmann-Dirndl ändern wir auch. Das passen wir euch an. Und dann haben wir ja dieses Tracht im Pach, das habe ich ja aus anderen Gründen forciert. Da war die, ich weiß nicht, ob Sie die Ladenschlussdiskussion
mit natürlich, haben. Natürlich.
Es war ja zum Schießen, ich bin ja ein Homo Ludens. Also das ist mir eigentlich passiert. Es ist, dass ich einmal gesagt habe, wir lassen pro forma offen, damit man sieht, wie das angenommen wird an einem Samstag. Und das habe ich öffentlich gesagt. Mehr habe ich nicht gebraucht. Gleiche Anzeige. Das war der Fehler. Wir haben eine Anzeige bekommen und dann hat sich jemand gemeldet vom Kurier, glaube ich, und die haben gesagt, wenn Sie eine Anzeige haben, wir haben ein Rechtsgutachten von Professor Winkler, dass das verfassungswidrig ist. Und mit einer Anzeige kann man zum Verfassungsgerichtshof gehen und sagen, es ist eine verfassungswidrige Geschichte. Also ich war überglücklich und dachte, nein, gut, dass ich eine Anzeige gekriegt habe.
Ja, Gott sei Dank.
Und sind wir wirklich, jetzt sehr verkürzt, zum Verfassungsgerichtshof gegangen und die haben das angenommen. Und dazwischen habe ich in anderen Zusammenhang, haben wir gesagt, wir sollten eigentlich unsere Dirndln, wenn Leute Hochzeiten internationale haben, wo dann die Amerikaner etc. kommen und sagen, sie brauchen es nur für diesen einen Anlass, sollten wir das japanische Vorbild uns anschauen. Die Japaner haben nur mehr Leihmode, weil die haben diese kleinen Wohnungen, sind sehr mobil und in jeder Stadt gibt es Unternehmen, wo man sich Haute Couture ausborgen kann. Und bei uns wollten sie einmal sich Dirndl ausborgen für einen Besuch beim Zink. Und da habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Das will ich nicht. Und dann habe ich gedacht, na, so blöd ist das nicht, machen wir doch. Habe ich mich damals bei der Kammer erkundigt, ob ich das machen darf, weil ich kriege ja jetzt immer nur Anzeigen wegen dieser Ladenschlussgeschichte. Und der hat gesagt, ja, ich schaue nach, ob wir das machen können, ob das... Kann ja nichts, ich habe ja überhaupt keinen Gewerbeschein und nichts, sondern wir sind Industrie und also kurz, dann schaut er sich an, da kommt er wieder und sagt, Frau Toastmann, ich weiß, warum Sie das machen wollen. Wissen Sie, dass Sie das rund um die Uhr machen und nur am Sonntag mit einer extra Bewilligung, aber verleihen dürfen Sie rund um die Uhr.
Unglaublich.
Habe ich gleich angemeldet, das Gewerbe des Verleihens. Und habe das auch dem Verfassungsgerichtshof ein handgeschriebenes Kartel. Ich müsste eigentlich meine Klage zurücknehmen, weil ich bin jetzt aufgekommen, dass ich mit Verleiher unserer Ware das sowieso machen kann, auch mit Mitarbeitern. Das darf man nämlich als Geschäft nicht, als Verkaufsgeschäft. Und ich brauche nur, ich kann die Ware hergeben gegen Einlage und wenn nach 7 Jahren die Ware nicht zurückgekommen ist, lasse ich es eingehen. Also kann mir auch 7 Jahre lang die Steuer ersparen.
Aber ist es nicht so ein typisch österreichischer Weg wieder? Es gibt immer eine Möglichkeit.
Unglaublich, aber jedenfalls der vom Verfassungsgerichtshof, ich weiß nicht, irgendein prominenter Obster, Adamovic?
Ja, genau.
Einer von denen, die haben das sogar vorgelesen.
Ja,
die haben ja auch so wahnsinnig lachen müssen.
Ja. Und aber jetzt zurück zur Frage von Peter, weil ich finde die auch ganz spannend. Spüren Sie auch, dass die Jungen wieder voll abfahren?
Ja, voll. Eben. Ja. Eben. Und da sage ich dann Flohmarkt oder so irgendwas. Beziehungsweise, wenn sie es ausbauen, die Eltern sind dann auch immer so stolz und dann sagt der Vater, nein, ich schenke dir das.
Eben.
Ich kaufe dir das. Ja. Ja.
Das heißt, es gibt nicht nur so eine Affinität, eine neue oder wiederkehrende für die Tracht, sondern auch zur Qualität bei den jungen Menschen?
Ja, bei unseren schon, bei unseren Kunden, aber nicht bei allen.
Nicht bei allen?
Nein.
Ich würde noch wahnsinnig gerne über den Standort Sivalchen und Österreich sprechen. Sie haben eine Produktion in Österreich.
Ja,
das und die meisten
ja,
nicht. Kann man Tracht im Ausland produzieren? Ist es ja, dann noch Österreich?
Wir waren
Tracht?
Die Einzigen, die das in der Größenordnung so gemacht haben, konsequent. Ich war jetzt auf einer, ich nenne keine Namen, bei einer Bank, bei einem Fest und da ist ein Herr gekommen und hat gesagt, mein Gott, vor 40 Jahren war ich als kleiner Assistent beim Gespräch, da wollten sie Geld haben und wir haben es ihnen verweigert, weil sie haben gesagt, sie bleiben in Österreich und gehen nicht ins Ausland und da haben wir gesagt, das ist der falsche Weg. Aber sie haben recht gehabt.
Yeah.
Er war inzwischen Vorstand und ich habe gesagt, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Er hat gesagt, oh ja, ich kann mich genau an das Gespräch erinnern. Also es machen alle aus, nur die Firma Tostmann hat es nicht gemacht und ist nach wie vor sind sie im Ausland.
Nach wie vor. Ja, aber ist dann aber Tracht nicht ein Stück weit Verkleidung oft?
Ja, ist klar.
Wenn ich eine Lederhose aus Asien mir anziehe, dann ist das für mich keine österreichische Tracht.
Naja, aber Verkleidung ist ja alles im Grunde, wenn man bewusst was anderes anzieht für ein Fest. Da verkleide ich mich auf festlich oder da verkleide ich mich auf Salzburger Festspiele. Aber wir haben immer gesagt, wir können nicht mit österreichischer Tradition Werbung machen und das dann im Ausland machen lassen. Das geht nicht. Das ist, und das war eben diese Diskussion, wo ich gesagt habe, es kann schief gehen.
Mhm.
Es kann schief gehen.
Mhm. Aber da muss man sich schon sehr treu bleiben, oder?
Man muss sich treu bleiben und ich habe immer gesagt, die Mitarbeiter sind nicht reich geworden,
eben.
Der Unternehmer wird nicht reich, aber es ist eine solide Basis und die Kunden, die müssen reich sein, aber wenn sie rausgehen, sind sie auch arm. Aber das sind wir alle.
Das ist der Humor.
Nur Gewinner oder nur Verlierer.
Das sind wir alle, ja. Aber reich sind wir nimmer.
Also eine Frage muss ich unbedingt noch stellen von den schönen Trachten.
Dann hören wir auf.
Ja, dann schön langsam. Zum schönsten Platz im Salzkammergut. Was ist für Sie der schönste Platz?
Das kann ich nicht sagen. Es gibt so viele schöne Plätze.
Aber erzählen Sie uns ein paar von denen.
Ich weiß ja nicht einmal mehr die Namen. Ich habe in der Volksschule nicht viel Namen gewusst. Vom Gaberg und Buchberg. Da haben sie die da. In der zweiten Klasse haben wir doch, wie heißt das, Heimatkunde
gehabt. Ja, genau.
Und da hat sich die Lehrerin gesagt, dass du das alles nicht weißt, das musst du wissen. Und da habe ich in der zweiten Klasse gesagt, schon Götter, ich bin so angestoßen, habe gesagt, Namen sind Schall und Rauch.
Und ist das bis heute geblieben?
Und da hat es mir sehr gut gegeben. Die war so begeistert. Das finde ich so toll.
Ja, weil welches Kind kommt mit einem Zitat?
Ja, die war so begeistert. Wegen in Religion habe ich einen Zweier bei demselben.
Oh je.
In derselben Klasse gehabt. Ja, das gehört sie an.
Nein.
Wo ist denn zu Hause für Sie? Wien oder Sivalchen?
Dort, wo ich bin, ist
wirklich
zu Hause. War? Ja, einmal da, einmal da.
Haben Sie Sehnsucht nach dem anderen Ort?
Nein, meistens habe ich, wenn ich wegfahren muss, denke ich mir, schade, dass ich jetzt wegfahren muss.
Tatsächlich?
Ja, umgekehrt.
Wir sind aber trotzdem ein Salzkammergut-Podcast. Wenn Sie die Augen schließen, wonach schmeckt denn das Salzkammergut? Gibt es irgendwas, also zum Beispiel ein Koch?
Nach Ewigkeit.
Nach Ewigkeit?
Ja, schmeckt es bei mir.
Das ist super.
Können Sie mir das erklären?
Nein, weil da sehe ich den See und die Wolken und die Berge und das Grün und puh, und Herbst natürlich immer. Also es ist für mich die Ewigkeit. Ich war einmal die Anna in Alaska besuchen Und dieses Alaska dort, wo wir waren, das ist sowas von, da habe ich dann gesagt, ich glaube, sowas bei uns in der, vor 3000 Jahren ungefähr. Und da war die Ewigkeit bei mir da. Mhm. Und das ist es.
Ich finde es wahnsinnig spannend, weil ich mir das auch oft denke, weil wir natürlich auch diese Liebe zum Attersee und zum Salzkammergut teilen. Also es gibt, glaube ich, kaum Menschen, die intensiver dort leben als wir beide. Und für mich kommt oft der Gedanke, dass das ja vielen Leuten schon vor uns die Freude gegeben hat. Und ich denke oft darüber nach, wie das in Zukunft sein wird.
Was, das ist ganz spannend. Was sagen Sie zur Entwicklung? Wenn da jetzt viel gebaut wird, sehr viel Modernes furchtbar, auch dazukommt.
Furchtbar. Nein, das Bauen finde ich ja nicht einmal so schlecht, aber zum Beispiel das, was mit der, ist das die Reifeneisenbahn gewesen, da beim Bahnhof, Lagerhaus, das kennt sich nicht.
Ja, stimmt.
Und lauter solche Sachen, aber umgekehrt bin ich schon zweimal aufgefordert worden, mich auch anbieten zu lassen. Und habe gesagt, das kann ich.
Du warst als Kleberin.
Stimmt, sie waren schon auf der Kreuzung bei der AGA.
Nein, aber dann beim zweiten Mal gesagt, außerdem muss ich Ihnen gestehen, ich kriege jede Woche wegen Schnellfahrt ein Mandat. Macht einen schlechten Eindruck.
Aber macht Ihnen die Klimakatastrophe Sorgen?
Ich glaube, es gehört dazu. Zur Entwicklung. Wir haben das, was hat das?
Ich glaube, wir werden das in den Griff bekommen. Weil die Menschen haben immer alles in den Griff bekommen. Und wenn es im letzten Moment ist, oder?
Ja, es wird eine große Katastrophe kommen, glaube ich. Weil es auch wirtschaftlich sich abspielt. Und es wird, glaube ich, sogar von einigen Teilen bewusst hingenommen. Sagen wir so, das gehört dazu. Glaube ich. Aber mir tut es so leid, dass ich schon bald dahin bin. Aber vielleicht kann ich es mit, kriege ich es irgendwie mit.
Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Ja, nicht kirchengläubig, aber klar, muss man sein, glaube ich. Wenn man im Salzkammergut geboren ist.
Das stimmt.
Das ist doch so. Es ist so alles so ein Wunder, wie die Vögel zusammenfliegen und sie wieder trennen und dann wieder so und dann die Pflanzen und wie das alles funktioniert von selbst. Und das kann man nur gläubig sein, finde ich. Ich zumindest.
Also der Gott ist die Natur.
Ja, eigentlich schon.
Das wäre schon ein gutes Abschlusswort jetzt, Robert. Aber wir beide beginnen ja jetzt gerade erst unsere Reise durch das Salzkammergut, besuchen die Menschen und schauen einfach, welche speziellen Geschichten es da drinnen gibt. Wen sollen wir denn unbedingt noch besuchen, Ihrer Meinung nach? Haben Sie einen Tipp für uns?
Kann ich nicht sagen, weil wir sind ja manchmal so recht arrogant.
Wir werden die freundlichen Besucher
finden.
Wen haben Sie denn?
Das wollen wir noch gar nicht verraten, aber einige.
Das verraten
wir
Ihnen, wenn das Aufnahmegerät dann wieder ausschalten ist.
Ach so, ja. Klar. Naja, Sie können es ja.
Bald schneiden. Frau Dostmann, vielen Dank.
Ja,
danke für das Gespräch.
Ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen Spaß gehabt.
Ja, ich habe nur Spaß gehabt.
Eigentlich. Und wir freuen uns drauf, wenn wir uns am Attersee wiedersehen.
Ja.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.